Ja, als Volker vorhin von der turbulenten Woche sprach, da dachte ich, ja, genau so ist es. Heute mein vierter Dienstort in 7 Tagen. Spannend. Ich dachte nicht vor einer Woche, als ich hier saß, dass ich hier vorne stehen würde. Aber es gibt Überraschungen und ich bin immer dankbar, dass Gott sich nicht lumpen lässt, er stärkt. Und das habe ich in dieser Woche sehr stark empfunden. Ja, vorhin haben wir gesungen, dein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Und eine der Aussagen dieses Liedes heißt, auch in Nöten muss ich jetzt nicht verzagen. Ich bin sehr dankbar für diese Brücke, die ihr für mich gebaut habt. Auch in dem, was wir vorhin im Psalm 34 gehört haben. Das sind die Themen, die heute Morgen in der Predigt vorkommen. Das Elend, da wo Menschen in Nöten sind, wo die dann zu Gott schreien und wo sie letztendlich schmecken und sehen können, wie freundlich Gott ist. Wir beten zuerst mal. Ja, treuer Gott, in deinem Wort wollen wir Trost und Korrektur, Hoffnung und Wegweisung für uns persönlich entdecken. Und wir bitten dich, dass wir dafür sensibel sind, da wo dein Wort uns persönlich trifft. Schenk uns als Zuhörer Offenheit für deine Stimme, wenn du zu uns in der Predigt sprichst. Bewahre uns davor, dass wir zurücklehnen in Zufriedenheit oder Sattheit oder weil wir meinen einfach, das geht uns nichts an. Ja, dass wir ein Wort mitnehmen für die nächsten Tage, dass jeder von uns angesprochen wird. Herr, lenke mein Reden und unser alle Hören. Amen. Ja, ich habe dieses Bild gesehen. Vielleicht kennt ihr die Achterbahn. Das ist nicht hier in Bielefeld, sondern in der Stadt, wo ich geboren bin. Wann seid ihr zuletzt damit gefahren? Auf der Kirmes, auf der Radrennbahn, in einem Freizeitpark? Im Urlaub vielleicht mal zugeschaut, dann mit Kopfschütteln weggedreht, die halsbrecherischen Kurven und Steigungen, wo die Wagen rauf und runter rasen und die Fahrgäste am Ende überdreht und mit leichter Übelkeit ans Ziel kommen. Aber dieses Wort Achterbahn hat sich auch in ganz andere Bereiche übertragen. In unserer Sprache gibt es Begriffe wie Achterbahngefühle oder Achterbahnerfahrungen. Es ist ein Wechselspiel von Höhen und Tiefen in Gefühlen. Und nicht nur Jugendliche kennen das, wenn die Gefühle manchmal mit ihnen durchgehen. Ich denke, die meisten von uns haben Zeiten, wo wir mal himmelhoch jauchzend sind, lebensfroh und dann zu Tode betrübt, deprimiert. Das ständige Auf und Ab der Gefühle, des Lebensstils bezeichnet man als eine Art Achterbahn. Aber Achterbahnen in diesem Sinne erinnern mich an einen Text aus der Bibel. Und mit diesem Text wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Denn wir werden immer wieder uns selbst darin entdecken, gerade weil es darum geht, Gott meint es ganz, ganz ernst in seiner Beziehung zu uns in der Nachfolge Jesu, gerade im Auf und Ab. Und so ernst ist diese Beziehung zu ihm, dass er uns zu sich durch unseren Herrn Jesus Christus einlädt, wie wir das nachher in der Feier des Heiligen Abendmahls aufs Neue erleben und entdecken dürfen. Ich möchte aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9 lesen. Wir sehen das. Da brachen die Israeliten auf von dem Berg Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete gegen Gott und gegen Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, das viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Und da sprach der Herr zu Mose, mach dir eine eherne Schlange, also aus Bronze, und richte sie an eine Stange hoch auf. Und wer gebissen ist, sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Also das, was wir gerade gehört haben, das sind Achterbahnerlebnisse pur, könnten wir sagen. Ein wechselhaftes Auf und Ab, denn genauso ist es in der Geschichte des Volkes Israel zugegangen, die wir aus dem 2. Buch vierten Buch Mose kennen, eine Achterbahn. Und wenn wir im Alten Testament unterwegs sind, können wir das ganz intensiv beobachten. Es sind mal tolle, aufrüttelnde, aufrichtende Erlebnisse der Gottesnähe und der Gottesbewahrung, wenn die Israeliten durch Mose erfahren, Gott führt sie, Gott stärkt sie, beschützt sie vor ihren Feinden, er sorgt ganz praktisch für sie mit Manne, mit Fleisch und Wasser. Aber andererseits gibt es auf ihrem Weg aus der ägyptischen Sklaverei unendlich viele Situationen des Auf und Ab, da wo dieses Geführtwerden fast scheitert, wo Gott drauf und dran ist, das ganze Volk zu vernichten, weil sie ungehorsam sind. Also immer wieder Achterbahn der Abwendung, der Rückkehr, der Abkehr, der Umkehr. Und kommt uns das nicht bekannt vor? Ganz persönlich ist es nicht ein Teil der Geschichte unseres Landes, unseres Volkes, immer wieder einzelne Lichtblicke, wo wir eine verstärkte Hinwendung zu Gott haben, wo wir im Rückblick innehalten können. Und der November bringt ja eine Reihe Gedenktage mit sich, wo wir als Volk solche Achterbahnfahrten erleben. Da sehen wir einige. Der 9. November 1938 mit der Reichskristallnacht. Der 9. November 1989 mit dem Fall der Berliner Mauer und der friedlichen Revolution in der DDR. Der 11. November 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Es sollte nie wieder ein solches mörderisches Abschlachten geben. Das sind Schlaglichte in unserer deutschen Geschichte, wo wir gespürt haben, Gott rüttelt uns auf. Und gerade in den Novemberwochen vor 33 Jahren hat man ganz deutlich Gottes Eingreifen in unsere Geschichte gespürt, die lang ersehnte Wiedervereinigung. Gott rüttelt uns auf, aber er fragt uns, wo stehen wir? Wie ist es mit seinem Eingreifen? Und dann gibt es immer wieder Zeiten der Gleichgültigkeit Gott gegenüber, der Zeiten der Abwendung, wo Gott in unserem Blick als Volk gar nicht mehr vorkommt. Und früher war der Buß-und-Bet-Tag im November, in dieser Woche am 16. eine Gelegenheit als Volk Bilanz zu ziehen, uns darauf zu besinnen, was haben wir mit Gott erlebt und wo müssen wir unseren Weg korrigieren, uns neu besinnen, einen neuen Anfang mit Gott machen. Und das haben wir letzte Woche in Ben Davids Predigt gehört. Gott mutet uns einen Neuanfang zu, das ist wichtig für uns. Was für uns als Volk und Land gilt, trifft erst recht für jeden Einzelnen von uns zu. Eine Achterbahn. Zeiten der Ferne, der eigenen Wege, da wo der Glaube manchmal auf Sparflamme brennt. Aber andererseits Zeiten, wo wir Gottes Nähe bewusst suchen und spüren. Und das tägliche Bibelleben lesen ist keine Pflichtübung, sondern ein tiefes Gespräch mit Gott. Und sind solche Berichte, wie wir sie gerade gehört haben, eine Mahnung. Und ein Trost zugleich, eine Mahnung, dass Gott nicht mit sich spaßen lässt, auch wenn mein Glaube und meine Beziehung zu ihm mal wieder Achterbahn fährt. Und gleichzeitig ein Trost, weil Gott mir eine Lösung gibt. So kommen wir zu der Vorgeschichte, zu unserem Bibeltext. Die Israeliten haben ein fremdes Volk besiegt, Gott hat ihnen den Weg frei gemacht. Und mit dieser Erfahrung, mit diesem Sieg geht es weiter. Aber nicht in einen weiteren Sieg, sondern in eine Bedrängnis. Und diesen Bericht aus dem Alten Testament möchte ich aufteilen, damit wir ihn für uns verstehen und nachvollziehen können, worum es geht, ganz persönlich für uns. Es sind drei Schritte. Und mit jedem Schritt fängt es mit einem doppelten B an. Das erste, der brennende Biss. Bei den Israeliten sehen wir eine total menschliche Reaktion. Mit dem Lebensweg geht es eine Weile gut und dann gibt es einen Strich durch die Rechnung, weil es auf einmal schwierig wird. Ich denke, das kennt ihr auch. Es geht eine Weile gut, alles geht nach Plan und dann geht es nicht mehr nach den Wunschvorstellungen. Es wird gemeckert, es wird angeklagt. Und Mose und somit Gott werden hier ganz heftig angeklagt, mal wieder. Es hört sich so massiv an, wo wir sehen, warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot, noch Wasser hier. Und das, was Gott aus dem Himmel hat niederregnen lassen, dieses Manne, was zunächst ganz Besonderes war, ist auf einmal eine eklige, magere Speise. So schnell vergisst man Gottes Güte und Fürsorge angesichts der widrigen Umstände, verblasst Gottes Treue Das Manna wird doch so selbstverständlich. Und jetzt tritt das ein, was für uns Christen total schwer nachvollziehbar ist, weil das nicht zu unserem Bild des liebenden, des barmherzigen Gottes passt. Aber vielleicht konnten unsere Vorfahren diese Beziehung zwischen Gericht und Strafe und Buße besser nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie ihr den Sonntagnachmittag verbringt, aber meine Frau und ich waren vor einigen Jahren an einem Sonntagnachmittag in einer Ausstellung Die Kunst des rechten Sterbens. Ein bisschen schräg, im Kloster Dahlheim. Es ging um das Thema Tod, wie es im Mittelalter betrachtet wurde. Nächstes Bild. Dort war ein Andachtsbuch aus dem Mittelalter ausgestellt. Wir sahen auf eine sehr dramatische Weise Gott den Vater und Jesus Christus hoch oben im Himmel thronen und Giftpfeile auf die Erde schicken, um die sündigen Menschen zu bestrafen und sie zur Buße und Umkehr zu bewegen. Vielleicht für uns heute unvorstellbar, ziemlich befremdlich, aber ein Hinweis dafür, dass Gott die Schuld seiner Menschen nicht auf die leichte Schulter nimmt. Und letzten Sonntag hat uns Ben David, wie es ja mit Psalm 85 daran erinnert, der Zorn Gottes ist normal und dass Gott sich danach sehnt, mit einem Menschen einen Neuanfang zu machen. Ja, Gott tut sich mit der Schuld von Menschen nicht leicht. Und so auch hier in unserem Bericht. Es sind keine giftigen Pfeile, sondern feurige Schlangen oder wie eine moderne Übersetzung das ausdrückt, Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Und das Ergebnis? Quälende Schmerzen, Leid, Tod. Und vielleicht gibt es Menschen in unseren Zeiten, die sind sehr schnell dabei und sagen, jo, genauso ist es mit Corona, so straft Gott die Menschen aufgrund ihrer Auflehnung und ihres Ungehorsams. Ein gefundenes Fressen für manche. Und wir wissen, die Bibel ist voll von solchen Beispielen, wo Auflehnung gegen Gott als Sünde bezeichnet wird und entsprechende Konsequenzen nach sich zieht. Aber vielleicht ist dieser Bericht, den wir heute hören, einer der schwersten, der unbegreiflichsten, vielleicht der furchtbarsten. Die Rechnung geht nämlich auf. Auflehnung gegen Gott führt zur Verlorenheit, Ausweglosigkeit. Und der Apostel Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, der Sünde sollt, ist der Tod. Oder moderner ausgedrückt, die Sünde zahlt ihren Lohn. Vielleicht nicht immer als schmerzhaft oder qualvoll, wie in diesem Bericht oder in diesem Andachtsbuch, aber trotzdem, der Tod, das Aus, das wird uns hier in aller Schärfe vorgeführt. Und so kommen wir dann zum zweiten doppelten B. Nächste Folie. Bekenntnis in Bronze. Auch wenn das Wort Ehren in diesem Abschnitt vorkommt, kennen wir das Material unter dem Namen Bronze. Fast unmittelbar danach gibt es eine Erkenntnis seitens der Israeliten, denn sie kommen zu Mose mit ihrem Bekenntnis und wenn man ihnen das wünschen würde, sie würden das Gespräch mit Gott selbst suchen. Und da steht es, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Wir haben gesündigt. Eine krasse Aussage, eine klare Erklärung, eine ehrliche Bilanzierung, vielleicht eine Art Buß-und-Bet-Tag in der Wüste. Und wo kommt das in unsere Zeit vor? Wo wünschen wir angesichts einer Naturkatastrophe oder einer Pandemie oder eines persönlichen Schicksalsschlags, dass die Menschen heutzutage ins Nachdenken kommen und sagen, ob sie Gottes Wege vielleicht verlassen haben und ihr eigenes Ding gemacht haben. Als ob Gott nicht in unserem Leben vorkäme. Und stattdessen hören wir eher, warum ich? Warum kann ein Gott der Liebe das zulassen? Also Sündenerkenntnis und Schuldbekenntnis als erster Schritt auf dem Weg zur Umkehr und zur Wiederherstellung einer Beziehung zu Gott. Ein klarer Bezug. Sündenerkenntnis und dann Schuldbekenntnis. Und das sprechen wir nachher aus, wenn wir die Feier des Heiligen Abendmahls miteinander erleben werden. Das ist ein Teil unserer persönlichen Vorbereitung auf die Begegnung mit unserem Herrn in Gestalt von Brot und Wein. Und der nächste Schritt für die Israeliten heißt Bitte oder für Mose Fürbitte. Nachdem die Israeliten Mose mit Vorwürfen und Anklagen überschüttet haben, wenden sie sich ihm wieder zu. Sie erinnern sich an Mose, den Mann mit dem direkten Draht zu Gott. Und so wird Mose zum Fürsprecher seines Volkes. Er ruft Gott an und Gott antwortet. Er gibt Mose einen ungewöhnlichen Auftrag. Er könnte Gott könnte dieses Problem ganz schnell lösen, indem er die Menschen sofort heilt oder die Schlangen wieder verschwinden lässt. Aber Gottes Lösung ist nicht einfach. Und diese Lösung tritt nicht auf der Stelle ein, denn es lohnt sich, dass wir uns damit auseinandersetzen. Mose soll eine Schlange machen, dazu in der Wüste, in der Mitte von Menschen, die quälende Schmerzen erleiden. Er kriegt keine Bauanleitung, wie er vorgehen soll, nur das Material wird genannt. Diese Schlange aus Bronze. Aber wo soll das Material herkommen? Ein anderes Material haben die Israeliten schon vor einiger Zeit eingesetzt. In ihrer Sehnsucht, einen sichtbaren Gott anzubeten, haben sie sich verführen lassen, eine wilde Orgie geführt und haben ihre Ohrringe, ihre Fingerringe und Schmuck aus Gold hergegeben, damit das goldene Kalb hergestellt werden konnte. Und jetzt haben sie nur noch ihre Waffen aus Bronze, ihre Speere, ihre Schilde und das, was sie sonst zur Verteidigung haben. Alles muss her. Und auch darauf werden die Israeliten mit Unverständnis, vielleicht auch mit Entsetzen reagiert haben. Das wertvolle Bronze opfern, das, was sie für ihre Verteidigung brauchen. Und dann die Zeit, denn das Material muss zum Schmelzen gebracht werden, in eine Form gegossen werden. Der berühmte Maler aus dem 19. Jahrhundert, nächstes Bild, Julius Schnorr von Karlsfeld, hat in seiner Bilderbibel für die Jugend einen Holzschnitt zu dieser Geschichte gemacht und auf sehr anschauliche, vielleicht dramatische Weise wird diese Szene dargestellt. Und währenddessen leiden und sterben die Menschen. Und auch hier die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum müssen die Menschen auf diese Art und Weise sterben? Warum ist sein Zeitplan so ganz anders als unsere menschlichen Vorstellungen? Das sind Fragen, die uns verzagen lassen, verzweifeln lassen. Und so kommen wir zu dem letzten doppelten B, nächste Folie, Blickwechsel mit Bedingungen. Beachten wir Gottes Anweisungen. Wer gebissen ist und sieht die Schlange an, der soll leben. Eine Zumutung vielleicht lächerlich für die Betroffenen. Und das wird den Israeliten auch kaum anders ergangen sein. Sie sind doch mit ihren Schmerzen, mit ihrem vergifteten Körper beschäftigt. Sie müssen schauen, wie sie von den Schlangen wegkommen. Und da fordert Gott sie durch Mose auf, blickt auf diese Schlange und lebt. Ich bin manchmal unsicher, wenn ich Beispiele aus dem Bereich der Medizin nehme, aber ein hilfreiches Beispiel habe ich kennengelernt. Das ist das Antidot. Nächstes Bild. Antidot bedeutet ein Gegengift, das bereits im Körper vorhandene Gift unschädlich macht. So das Lexikon. Und hier wird zum Beispiel ein Gift gespritzt, eine heilsame Wirkung gegen ein anderes Gift zu erzielen, so nach dem Prinzip, Gift treibt Gift aus. Und hier ist es auch so, auf eine andere, auf eine heilsame Weise, aber nur durch das Wegschauen und durch das Hinschauen. Wegschauen von dem, was mich schmerzt, was mich vergiftet, was mich quält, was mich gefangen nimmt, was mich belastet und meinen Blick versperrt. Und hinschauen auf das, was mir Heilung und letztendlich Heil bringt, was mich befreit. Hier geht es um den Israeliten darum, dass sie auch hinschauen auf das, was sonst Tod und Leiden verursacht. Aber es verlangt einen Blickwechsel. Es braucht einen aktiven Schritt. Und dieser Blickwechsel ist auch mit einer Bedingung verknüpft. Wenn, dann. Wenn ich hinschaue, dann werde ich geheilt. Ich muss nämlich bereit sein, das Unglaubliche zu tun, im Vertrauen auf etwas zu setzen, was gegen die Vernunft schreit. Und die Israeliten haben damals gehandelt. Sie haben sich darauf eingelassen und sich selbst und anderen gesagt, das ist der Weg der Hoffnung. Da habe ich eine Chance des Überlebens. Und es geht uns Christen auch so. Wir haben das in Jesus Christus selbst erfahren, dieses Angebot, das Gott selbst in seinem Sohn macht. Und in der Feier des Heiligen Abendmahls geht es wirklich darum. Und wenn wir mit dem Alten Testament vertraut sind, wird uns eines klar. Viele Ereignisse und Berichte sind Vorbilder, Vorboten, Wegweiser auf das, was im Neuen Testament vorkommt. Und somit nehmen sie eine ganz neue Bedeutung an. Jesus selbst sagt von sich und nimmt Bezug auf diesen alttestamentlichen Bericht. Und wir lesen das auf der nächsten Folie. Jesus sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Vor einigen Jahren wurde mir das richtig bewusst. Wir besichtigten eine kleine Kirche in der Innenschweiz. Die Decke war mit verschiedenen biblischen Szenen und Texten geschmückt. Und gerade diese Szene von dem Bericht war zu sehen. Mose mit der aufgerichteten Schlange und direkt darüber dieses Jesuswort. So muss des Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Bis hin zu der Stange, die sich im Kreuz Jesu wiederfindet. Ein Stück Holz, aufgerichtet mit einer Gestalt aus, mit einer Gestalt drauf. Aber keine leblose Schlange, sondern das lebendige Leib unseres Herrn Jesus Christus. Das haben wir vorhin gehört. Du hast bezahlt, am Kreuzestamm. Das war das Lied vorhin. Und so wie es in der Zusage Gottes durch Mose an die Israeliten heißt, ihr dürft leben, wenn ihr auf die Schlange schaut, so sagt Gott hier, wenn ihr auf diesen meinen Sohn schaut und an ihn glaubt, dann werdet ihr leben, und zwar für immer. Das Prinzip des Antidots, ein Mittel gegen Gift. Hier kommt das vor in Jesu Menschwerden, in Gottes Passion für uns. Er wird Mensch und nimmt menschliche Gestalt an. Bald zu Weihnachten werden wir dann vielleicht das Lied von Paul Gerhardt singen. Er wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Jesus als Antidot für unser Gift. Gott nimmt unser Menschsein auf sich, um uns sein Gegengift anzubieten. Aber es ist kein Gift, es ist Jesus. Er wird zu einem Teil unserer Welt, um unser Heilmittel zu werden. Paulus schreibt in die Philipper, in der nächsten Folie, Jesus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Gott kommt in Jesus, in unsere Welt, in unsere Schuld hinein. Und Paulus erinnert uns noch einmal im 2. Korintherbrief. Er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir werden in ihm zur Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. So handelt Gott für uns und an uns. Ich muss nur wegschauen von mir selbst. Ich darf diesen Blickwechsel in Anspruch nehmen. Weg von meiner Schuld, weg von meinem Versagen, weg von meinen kaputten, sprachlosen, zerrütteten Beziehungen, weg von meinem vergifteten Leben und auf Jesus schauen, auf das, was er für mich getan hat, auf sein Leiden, auf sein Sterben und letztendlich seine Auferstehung. Ich muss mich nicht vom alten Gift gefangen nehmen, sondern ich darf mein Leben auf Jesus ausrichten. Und diese Blickrichtung ist das, was mich trägt letztendlich, was mich aufrichtet, wenn ich auf Jesus schaue, weil Jesus gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wie gut, dass wir in unseren Kirchen und Gemeindehäusern das Kreuz haben. Hier in Bielefeld haben wir das leere Kreuz vor Augen. Und vielleicht ist es hilfreich, wenn wir manchmal nicht nur ein leeres Kreuz vor Augen haben, sondern ein Kreuz mit dem gekreuzigten Herrn Jesus Christus. Auch wenn wir uns als evangelische Christen schwer mit Kruzifixen tun. Und offensichtlich war es ein Problem für das Auswärtige Amt im Friedenssaal in Münster vor kurzem. Nächstes Bild. Wir kennen die Bilder des gekreuzigten Christus in katholischen Kirchen oder im Urlaub, vor allem am Straßenrand. Sicher, da kann man abgestumpft werden und Gottes Angebot im Kreuz schier übersehen. Aber hinter jedem Kreuz, das ich sehe, steht die Aufforderung, schau hin. Und du wirst leben, gerade auf der Achterbahn des Lebens und in der Achterbahn meiner täglichen Nachfolge Jesu Christi, gerade meine Schuld in meinem vergifteten Leben, wo ich mal immer wieder von Gott entferne. Und diese Aufforderung zu einem Blickwechsel gilt mir ganz persönlich, auch euch. Denn wenn ich Jesus nicht im Mittelpunkt meines Blickes habe, im Mittelpunkt meines Lebens, dann bin ich verloren. Und das ist auch der Grund, warum wir im Heiligen Abendmahl auf Jesus schauen dürfen, auf seinen Tod, aber auch darauf, wie er uns begegnen will. Und um dieses Hinschauen geht es in unserem nächsten Lied. Davon wollen wir unseren Blick auf unseren Herrn Jesus Christus lenken. Darum geht es, Blickwechsel, ob im Alltag, im Streit oder wenn es uns gut geht. Und letztendlich die Perspektive, dass wir diesen Jesus, unseren Herrn, in der Ewigkeit anschauen werden. Amen. Wir singen das Lied, Blicke nur auf Jesus.